ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mal wieder mit Bild, das könnt ihr auf YouTube sehen, und nur mit Ton auf allen gängigen Streaming-Plattformen, wie ihr es gewohnt seid. Heute mit mir, Saskia und Hans, und wir sprechen zu dem spannenden Thema Lieferantenprüfung leicht gemacht. Viel Spaß! Genau, also grundsätzlich gibt es ja mehrere Controls zu dem Thema Lieferanten in der Norm.
Genau, vier Stück.
Vier Stück, genau. möchtest du die vorlesen oder ich?
Das ist mir egal, mach du mal. Du bist gerade so gut im Flow hier. Okay.
Genau, also es startet mit 5.19 Informationssicherheit in Lieferantenbeziehung, 5.20 Behandlung von Informationssicherheit in Lieferantenvereinbarung, 5.21 Umgang mit der Informationssicherheit in der Lieferkette der Informations- und Kommunikationstechnologie, 5.22 Überwachung, Überprüfung und Änderungsmanagement von Lieferantendienstleistungen. Und keine Sorge, in dieser Folge nehmen wir nicht alle auseinander, sondern wir beschäftigen uns tatsächlich nur mit der letzten, also mit der 5.22.
Richtig, wobei die sich eigentlich alle gar nicht so stark unterscheiden. Ne?
Also stimmt. Irgendwie da ziemlich. Setzt du eine um, setzt du irgendwie auch automatisch alle um.
Genau, und die 5.22, die gucken wir uns mehr im Detail an heute. Mhm. Der Text zur 5.22 ist ja, die Organisation muss regelmäßig die Informationssicherheitspraktiken der Lieferanten und die Erbringung von Dienstleistungen überwachen, überprüfen, bewerten und Änderungen steuern.
Mhm, genau, klingt ganz schön ähnlich irgendwie, oder?
Ja, das stimmt. So im Vorgespräch hatten wir uns über den Unterschied zwischen Überwachen und Überprüfen unterhalten, der gar nicht so einfach ist. Ne? Also wenn man dann nach googelt und Wikipedia oder sowas befragt, ist das doch alles sehr ähnlich. Ne? Also ich kenne es noch aus meiner Ausbildung. Ich habe ja mal irgendwann was Vernünftiges gelernt vor den IT-Themen.
Keine Informationssicherheit.
Genau, da hieß es halt, es gibt einen Unterschied zwischen Prüfen und Messen. Beim Prüfen prüfe ich halt nur die Eigenschaft eines Dings. Also zum Beispiel, ich gucke, ob die Tischkante hier 90 Grad zur Tischfläche ist mit einem Winkel. Ja. Da entsteht kein Messwert, sondern ich habe einen Winkel, den halte ich da dran und dann prüfe ich halt, ob der Winkel passt oder nicht. Ja. Ich sehe aber keinen Messwert oder kann nicht sehen, wie viel Grad sind es denn nun wirklich. Sind es 90 oder 89?
Ja.
Beim Messen würde ich ein Winkelmesser nehmen und könnte tatsächlich den Winkel messen. Oder ich nehme einen Zollstock und messe den Durchmesser oder Gliedermaßstab, bevor da Kommentare kommen, und messe den Durchmesser von diesem Tisch.
Ja.
Und ich glaube, dass man das mit dem Überwachen und Überprüfen vielleicht so ähnlich sehen kann. Ne?
Genau, und wir haben da ja auch uns ein bisschen Gedanken zu gemacht, wie man das wie man das unterteilen kann, ne? Zwischen Überwachen und Überprüfen. Also wir haben uns überlegt, dass wir bei Überwachen der Leistung geht es eigentlich um Kennzahlen, also dass wir vorher Kennzahlen definieren und so festlegen, dass diese Überwachung regelmäßig passiert, um so kontinuierlich überwachen zu können. Ich wollte jetzt ein Synonym finden, dann fiel mir als erstes Überprüfen ein. Ne? Also hier nochmal darzustellen, das ist schon ähnlich. Genau.
Aber es ist ein Vergleich mit einer Kennzahl. Also ich ermittle einen Messwert und vergleiche mit einer Kennzahl, die ich mir vorher ausgedacht habe.
Ja,
genau. Also ist unsere Interpretation. Ne? Das ist nicht, wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass es wirklich so ist. Ne? So muss man es eigentlich sagen.
Aber es kann trotzdem gerne verwendet werden. Vielleicht wird es dann ja irgendwann mal eine Definition.
Wir schaffen
oder?
Den Standard, ja genau.
Ja, genau. In Abgrenzung tatsächlich zu dem, also Überwachen, vielleicht durch Kennzahlen und Überprüfung, dann durch zum Beispiel der Review von Berichten, Review von Service Level Agreements oder auch den klassischen Lieferanten-Audits.
Genau, wobei Service-Level-Agreements auch schon wieder in Richtung Überwachen gehen, ne? Weil dann habe ich ich habe vielleicht so eine Service-Quote, dass ich irgendwie Verfügbarkeit meines Dienstes zu 99,3% oder sowas vereinbart, dann habe ich schon wieder Messwerte drin. Also es ist schwierig zu unterscheiden.
Ja, richtig, das stimmt.
Aber es ist auch, glaube ich, gar nicht nötig, das zu unterscheiden. Es ist ja jetzt mehr, um es besser zu verstehen.
Ja,
aber für die Realisierung in ISMS ist es gar nicht so wichtig, den Unterschied.
Das stimmt. Ich habe auch noch keinen Auditor erlebt, der dann tatsächlich irgendwie sich das Wort für Wort angeguckt hat und dann, wie habt ihr Überwachen umgesetzt, wie habt ihr Überprüfen umgesetzt?
Nee, aber wäre vielleicht mal eine Idee für die nächsten Audits. Vielleicht kriegen wir dann Erklärungen, die noch besser sind als unsere.
Genau.
Ja, Der letzte Punkt war dann noch Steuern von Änderungen. Mhm. Das heißt, ich muss im Prinzip mir anschauen, welche Änderungen bei meinen Dienstleistern hat es gegeben und welche Auswirkungen haben die auf mein ISMS.
Also, ja, genau.
Es könnte ja sein, dass vielleicht einer meiner Dienstleister seinen Standort verändert hat, ist vielleicht weg aus Deutschland in ein Nicht-EU-Land oder so, was zu anderen Risikofaktoren führen könnte. Solche Dinge halt.
Oder das Zertifikat ist nicht mehr gültig.
Das Zertifikat ist nicht mehr. Zertifikate in Lieferantenbeziehungen spielen auch eine große Rolle.
Schon, ja.
Kommen wir gleich, glaube ich, nochmal drauf, ne? Oder
richtig, genau, da kommen wir später nochmal dazu. Genau, hier sollte man auch bei Steuerung von Änderungen festlegen, wie bekommt man das überhaupt mit, dass sich was geändert hat, ne?
Ja, richtig, genau. Wir haben uns dann überlegt, dass es verschiedene Phasen bei der Lieferantenprüfung gibt. Die erste Phase wäre, ich bahne das Lieferantenverhältnis überhaupt erstmal an. Also ich suche mir einen neuen Lieferanten für mein Rechenzentrum oder für irgendwas anderes, für irgendeine andere Dienstleistung. Und die andere Phase wäre, ich bin dann im Betrieb mit dem Lieferanten.
Ne? Richtig, genau. Also, dass man tatsächlich im Vorfeld schon mal festlegt, was ist das für ein Lieferant? Ist der informationssicherheitsrelevant? In welche Kategorie spielt er ein? Um ihn dann zu bewerten, also erstmal grundsätzlich, wenn ich das implementiere, das Lieferantenmanagement, und dann natürlich ja auch immer im späteren Verlauf, dann nochmal, wenn neue Lieferanten hinzukommen, ne? Dann muss man die auch immer wieder bewerten.
Richtig, das mit den Kategorien, das habe ich oft in Audits schon gesehen, dass Unternehmen das nicht gemacht haben.
Ja.
Und die hatten dann eine 3- oder 4-stellige Anzahl von Lieferanten und haben sich total schwer getan und rumgejammert, oh, das ist so viel Arbeit. Die ganzen Lieferanten anschreiben und prüfen und irgendwelche Fragebogen dahin schicken, was sie sich dann so alle ausgedacht haben. Wenn sie sich ein bisschen schlauer angestellt hätten und vorher Kategorien gebildet hätten und gesagt, vielleicht so Lieferanten mit Zugriff auf schützenswerte Informationen in meinem Unternehmen sind die, vielleicht die schlimmste Kategorie.
Ja, genau.
Und der Lieferant, der mir Büromaterial oder Toilettenpapier oder was liefert, das ist die einfachste Kategorie.
Ja.
Mit denen mache ich eigentlich gar nichts.
Ja, genau, richtig.
Und wenn ich dann halt aus meiner 3-stelligen Anzahl an Lieferanten vielleicht 900 von den ganz einfachen habe und 100, die dann vielleicht in andere Kategorien kommen, dann ist der Aufwand für die Lieferantenprüfung eigentlich wesentlich geringer. Deswegen ist es schade, wenn die Leute keine Kategorien bilden.
Ja,
ne? Also definitiv. Man muss es nicht, es ist nicht vorgeschrieben, aber es ist schade, es ist eigentlich dumm, es nicht zu tun, weil es spart einem wirklich viel Aufwand.
Das hat ja auch keinen Mehrwert, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Kugelschreiber irgendwo bestelle, dann hat es ja keinen Mehrwert, ob der jetzt ISMS-Anforderungen hat oder nicht, ne?
Genau.
Oder ob da ein Zertifikat ist. Also
richtig.
Klar, das ist auch das, was Kunden als erstes fragen, muss ich alle Lieferanten bewerten? Also nein, wir gucken erstmal, was ist relevant für Informationssicherheit, dann bewerten wir die anhand von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit zum Beispiel und Integrität und dann gucken wir mal um den Zertifikat und dann stufen wir das so langsam runter, ne?
Genau, jetzt hast du es mit dem Zertifikat gerade wieder erwähnt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, mit dem man sich die Sache viel einfacher machen kann.
Ja.
Man kann halt sagen, okay, wenn der Lieferant eine ISO 27001 oder TISAX-Zertifizierung hat, dann nehme ich das einfach als gegeben hin und stufe den einfach als sicher ein. Und sag mir halt, okay, der hat sowieso jedes Jahr seinen Überwachungsaudit oder Rezertifizierungsaudit. Da muss ich das nicht auch noch tun.
Mhm.
So aus dieser Idee heraus ist ja zum Beispiel auch TISAX entstanden, weil die Automobilhersteller früher jeden einzelnen Lieferanten selber auditiert haben. Dann haben sie TISAX erfunden, weil sie gesagt haben, es ist ja viel schlauer, wenn die einmal so eine TISAX-Prüfung machen und dann brauchen wir da nicht nochmal
hin. Ja, genau.
Und wir haben es ja auch so gemacht, dass wir sagen, wenn ein Lieferant TISAX oder ISO 27001 hat, dann sehen wir den als sicher an und prüfen den nicht selber nochmal einzeln. Was eine Menge Aufwand reduziert. Ne?
Richtig, genau. Weil die Anforderungen, die man dann festlegt, ISMS-Anforderungen, sind ja auch quasi die ISO 27001-Anforderungen. Ne?
Richtig.
Also warum das doppelt festlegen? Ja, richtig.
Ja, genau.
Genau. Genau, grundsätzlich kann man auch sagen, also wenn ich den Lieferant bewerte anhand von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität, habe ich da ja auch nochmal die Abstufung. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Vertraulichkeit gering habe, habe ich andere Maßnahmen oder vielleicht keine, als wenn ich da jetzt hoch habe zum Beispiel.
Ja,
ne?
Richtig, genau.
Und dann haben wir je nach Bewertung in diesen Kategorien auch unterschiedliche Maßnahmen, also entweder das Zertifikat oder eine Geheimhaltungsvereinbarung, die in jedem Fall unterschrieben werden muss. Ne?
Ja, genau.
Oder Service Level Agreements, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lieferanten habe, der die Verfügbarkeit hoch hat oder sehr hoch, ne? Dann ist es natürlich wichtiger, als wenn der eine geringe Verfügbarkeit hat.
Ja, richtig, genau.
Genau, also da auch immer gucken, die Anforderungen, die ich an meinen Lieferanten habe, dann immer so ein bisschen abhängig machen, auch von der Kategorie oder Bewertung dann.
Richtig. Ja. Und du hast jetzt gerade auch so die Verträge angesprochen, also eine NDA zum Beispiel, eine AV und ISMS-Anforderungen. Ja. Ist halt auch ganz wichtig, dass man den Lieferanten sagt, welche Anforderungen man an den Lieferanten überhaupt hat.
Ja, ja,
stimmt. Also das mal zusammenzuschreiben, quasi so eine Art Zusammenfassung seines ISMS oder Zusammenfassung der Hauptanforderungen, die aus dem ISMS entstehen. Ja. Und dass man seinen Lieferanten diese mitteilt, damit die halt auch wissen, gegen was auditiere ich denn am Ende. Ne? Ich auditiere
genau,
ja nicht gegen eine ISO 27001, sondern typischerweise gegen meine Lieferantenrichtlinien.
Und richtig, genau. Ja, genau. Ne? Zum Beispiel bei Reinigungsfirmen. Ich meine, wir kommen später nochmal auf Reinigungsfirmen zu sprechen, aber da ist es ja eigentlich Quatsch zu gucken, wie haben die ISMS-Anforderungen umgesetzt oder ISO 27001 Anforderungen.
Die werden sowas gar nicht haben, normalerweise.
Ja, genau. Und das ist auch für die nicht relevant.
Tatsächlich, ja, ne? Richtig.
Genau. Ja, genau. Aber ich wollte noch etwas dazu sagen. Du sagst, okay, der Lieferant muss wissen, was er für Anforderungen hat. Aber tatsächlich, was ich finde, was in dem Zusammenhang genauso wichtig ist, dass alle Mitarbeiter, die auch Lieferanten beauftragen, auch wissen, je nach Einstufung, welche Anforderungen habe ich an den Lieferanten.
Du meinst die Mitarbeiter des Lieferanten?
Nee, ich meine tatsächlich die Mitarbeiter in dem Unternehmen oder zum Beispiel auch in unserem Unternehmen, wenn wir es jetzt beispielsweise nehmen würden, dass nicht jeder hingehen kann, sage ich beauftrage jetzt irgendeinen Lieferanten, der hat Zugriff auf schützenswerte Daten, aber ich bin nicht informiert, dass ich zum Beispiel eine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem unterschreiben muss. Ne? Mhm. Also da muss man auch immer noch so ein bisschen drauf achten, finde ich.
Das stimmt. Das gilt für beide Seiten. Ne? Mhm. Wir haben es ja oft, wir haben ja bei uns auch das Problem, das Thema, wir sind ja auch Lieferant für unsere Kunden.
Ja.
Und da gibt es dann die Person, die Verträge mit dem Kunden vereinbart und am Ende unterschreibt. Und der kennt natürlich das Dokument, das er unterschreibt, im Detail.
Ja.
Wichtig ist aber auch, dass alle Mitarbeiter von uns, die dann anschließend in den Projekten bei den Kunden arbeiten, die Inhalte der Verträge kennt, also die Anforderungen, die da drin stehen. Ne?
Genau, ja, genau.
Und es hilft nichts, wenn derjenige, der unterschrieben hat, nur alles kennt. Der muss das auch weitergeben an die Mitarbeiter und Kollegen von uns, die dann halt am Ende tätig sind.
Ja,
das ist halt auch ganz wichtig. Ja.
Okay, jetzt sind wir so ein bisschen von Phase 1 weggekommen. Dann gucken wir mal Phase 2. Haben wir jetzt die Leistung des Lieferanten. Also der Lieferant erbringt seine Leistung und hier gibt es auch Mechanismen, mit denen wir die Leistung überprüfen können. Ne? Also zum Beispiel, wenn es um das Thema Entwicklung geht, dann können wir Abnahmeprotokolle nutzen oder Pflichtenhefte, ne, um die Leistung zu überprüfen. Oder klassischerweise dann hier auch tatsächlich die Lieferantenaudits oder Fragebögen, die wir im Vorfeld hinschicken und erstmal gucken, wie beantwortet er die und dann überlegen, ist ein Audit noch notwendig, ne, um sich das physisch vielleicht nochmal anzuschauen.
Ja, genau. Oder wir haben vielleicht Kennzahlen definiert, dass wir sagen, jetzt eine Software, die der Lieferant für uns erstellt hat, wie viele Tickets kamen denn da hoch, nachdem das Ding live gegangen ist. Ne? Also stand hier vielleicht der Betrieb still, weil das Ding live gegangen ist?
Ja, richtig.
Oder lief das immer so schön glatt durch, ohne dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab? Ne? Sowas.
Genau. Und auch in dem Zusammenhang könnte man gucken, wie ist denn die Reaktionszeit überhaupt auf Tickets, ne? Wenn es welche gegeben hat? Ne?
Genau.
Lagen die 2 Wochen rum?
Genau, reagiert überhaupt jemand?
Genau. Hotline ist immer besetzt. Genau, dann kommen wir auch schon zu den Audits. Jetzt haben wir es schon ganz oft angeteasert, dass man Lieferantenaudits durchführen kann. Und auch hier kann man sagen, okay, je nach Art des Lieferantens können wir die auch unterschiedlich ausgestalten. Ne?
Genau, da gibt es ja Lieferanten, die sind das gewöhnt, auditiert zu werden.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Entsorgungsdienstleister zum Beispiel, die kennen das.
Ja.
Das ist, glaube ich, irgendwie jeder, der erstmal ISMS ausprägt oder einführt. Der auditiert erstmal seinen Entsorgungsdienstleister für Datentonnen und IT-Geschichten. Ich glaube, die kennen das. Das ist irgendwie ein dankbares Ding, um zu üben, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja.
In den meisten Fällen sind die ja auch eigentlich gut vorbereitet, ne?
Also ja.
Möchte man meinen, ja.
Das ist richtig, ja. Genau, andere Unternehmen sind da so gar nicht drauf vorbereitet. Also wenn man jetzt einen erwischt, der halt noch nie vorher auditiert wurde, der weiß gar nicht, was ihm da blüht. Und
ja, genau, ja, richtig.
Muss man ihn halt ein bisschen an die Hand nehmen und dann kommt man da aber auch irgendwie durch. Ne?
Genau, und das ist ja auch nicht schlimm. Also es geht ja auch nicht darum, aufzuzeigen, dass der irgendwas falsch macht, sondern es geht ja auch irgendwie darum, zusammen zu überlegen, was ist da vorhanden und was kann man da machen. Ne?
Ja.
Also
Und wenn du jetzt so einen Lieferanten auditierst und vielleicht einer, der Entwicklungsleistungen macht, was würdest du da so prüfen?
Also auf jeden Fall würde ich gucken, also die ganzen klassischen Anforderungen, die auch in der Norm erwähnt sind. Ne? Also gibt es eine Trennung von Entwicklungstest und Produktivumgebung, Umgang mit Testdaten. Ne? Das ist ja auch immer so ein Fall, der gerne überprüft wird. Genau, gibt es irgendwelche Vorgaben für Tests? Werden die eingehalten? Wo wird das alles dokumentiert? Wo werden vielleicht meine Anforderungen dokumentiert? Und wie wird das dokumentiert, wie die umgesetzt werden? Wie wird das vielleicht auch weitergegeben an Teammitglieder, wenn da noch mehrere Mitarbeiter sind? Gibt es einen Berechtigungszugriff? Ne? Also Berechtigungskonzept, Zugriffe, wie ist das geregelt? Sowas würde ich dann in der Entwicklung auf jeden Fall überprüfen.
Genau, man muss sich halt immer so ein bisschen erstmal angucken, für was ist denn der zuständig und sich dann überlegen, wo lege ich jetzt die Schwerpunkte bei dem Audit. Ne?
Ja,
und dann
richtig.
Gucken wir ja zum einen nach Dokumentation, sind die Prozesse dokumentiert, aber dann eben auch nach Nachweisen, ob die Prozesse so gelebt werden, wie sie dokumentiert sind.
Richtig,
weil Papier ist geduldig, ne? Das wissen wir alle.
Ja, stimmt,
ne?
Stimmt. Genau, ja, tatsächlich auch. Es ist ja nicht schlimm, wenn die jetzt keine Entwicklungsrichtlinie haben zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir ja eine und dann müssen sie halt nur einfach unsere umsetzen. Ne?
Ja, genau. Ne?
Genau, also ja.
Und jetzt hat sie eben mal die Reinigungsfirma erwähnt. Was würdest du bei denen prüfen?
Ja, Reinigungsunternehmen sind wahrscheinlich irgendwie so der klassische Fall, die gar nicht so oft auditiert werden. Ne?
Dabei bieten sie eins der größten Risiken. Ne?
Ja, genau, genau. Also da würde ich auf jeden Fall gucken, wie sind die Mitarbeiter geschult oder sensibilisiert im Umgang mit auch vertraulichen Zonen, ne? Personalbüros und sowas, putzen die das auch?
Mhm.
Ne? Sowas, wie werden überhaupt die Zugangstoken vergeben? Also die kommen ja eigentlich...
Gut, die kommen ja von uns dann in der Regel. Ne? Jetzt bei unserer Reinigungsfirma kriegen die ja von uns den Zugang.
Genau, aber sowas wie, haben sie das dann unterschrieben? Haben sie den Erhalt unterschrieben? Wie wird das bei denen überhaupt? Wo werden die aufbewahrt? Ne? Liegen die da einfach im Gemeinschaftsraum rum und jeder kann sich die nehmen? Ne?
Ja.
Wird das protokolliert, wer den hat? Wer ist überhaupt für die Reinigung zuständig? Ne? Gibt es da irgendwie einen Prozess? Sowas würde ich fragen...
Wie wählen die ihre Mitarbeiter aus, wäre noch eine interessante Frage.
Genau,
ne? Also haben die irgendwie einen Prozess, dass sie halt vielleicht so eine Art Sicherheitsüberprüfung machen
richtig.
Oder wie machen sie eine Sicherheitsüberprüfung?
Genau. So war's. Sind die sensibilisiert, dass sie vielleicht keine Türen mit Kartons oder irgendwas aufhalten, ne? Während sie putzen? Sowas würde ich fragen.
Ja, war bei uns ja kürzlich mal nicht der Fall. Gab es einen Sicherheitsvorfall dazu? Da hatte jemand abends geputzt und Tür mit einem Karton irgendwie gesperrt. Und hat ganz irgendwo anders im Büro geputzt.
Richtig.
Ist ein Sicherheitsvorfall und kann natürlich passieren.
Ja, genau.
Ja,
ja oder grundsätzlich einfach. Ne? Wie gehen Sie damit um, wenn Dokumente irgendwo rumliegen? Klar, hundertprozentig nachvollziehen kann man es dann nicht. Also es gibt dann auch nochmal die Mitarbeitersensibilisierung, bitte keine vertraulichen Dokumente rumliegen lassen. Aber auf jeden Fall würde ich fragen, was wäre in dem Fall? Wie würden Sie damit umgehen? Ne?
Ja, das ist richtig.
Ne? Eigentlich. Reinigungsfirmen. Viele Punkte brauchen die nicht. Ne?
Man verkennt oft das Risiko mit den Reinigungsfirmen. Ne? Also da denkt man, ja, Gott, die kommen ja nirgendwo hin. Aber natürlich, also hier bei uns zum Beispiel, die machen das Büro sauber, wenn wir alle nach Hause gehen. Also abends ab 6-7 Uhr oder sowas kommen die her. Dann ist hier sonst keiner mehr im Büro. Und die haben theoretisch Zugriff auf alles, zumindest was hier an unverschlossenen Schränken irgendwo rumliegt. Natürlich wäre es falsch, wenn in einem unverschlossenen Schrank irgendwelche vertraulichen Informationen stehen, kann aber immer passieren. Ne? Also,
richtig. Ne?
Ja, also das Risiko ist nicht so unerheblich, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja, die könnten ja theoretisch auch irgendwie im Drucker gucken, ne? Druckerhistorie oder sowas, wenn das nicht ausgestellt ist. Naja, die könnten ja alles Mögliche machen.
Also wenn du den putzenden IT-Experten im Einsatz hast, ja, dann
weiß
sowas
was
passieren. Ja.
Ja. Genau, aber Reinigungsdienstleister ist auch irgendwie sowas, wenn ich mit Kunden über das Thema spreche, dann so, ach so, die müssen wir auch. Also die sind dann, finden meist keine Betrachtung, ne?
Ja, genau. Ja, gerade so, jetzt so vielleicht nochmal zur Lieferantenprüfung allgemein. Es ist oft so, dass große Konzerne, wo man denkt, okay, die haben eigentlich ein großes Risiko, dass sie angegriffen werden. Also wenn wir jetzt vielleicht mal an Rüstungsindustrie denken, Rheinmetall oder sowas oder an die Bundeswehr, da könnte ich mir das Risiko eines Angriffs schon relativ groß vorstellen. Aber dass jemand direkt versucht, bei denen einzubrechen, das Risiko ist vielleicht gar nicht so groß, weil die haben halt sehr große Schutzmaßnahmen.
Ja, genau. Ja.
Die haben aber Lieferanten, die dann vielleicht Zugriffe auf deren Netz haben. Und die Lieferanten haben diese Schutzmaßnahmen nicht, die Rheinmetall oder die Bundeswehr haben. Deswegen wird der Lieferant gerne auch mal so als trojanisches Pferd benutzt, um quasi über dessen Netzwerk in das Netzwerk von Bundeswehr oder BSI oder ja, Rüstungskonzern oder sonst irgendwas zu kommen. Ne?
Ja, genau.
Deswegen ist das schon ein Thema, was man sehr ernst nehmen muss.
Richtig,
mit, der,
genau.
mit den Lieferanten.
Ja, das denke ich auch. Also so Angreifer sind ja auch meist geduldig. Ne? Also die können ja lange warten. Also es kann ja ein langer Prozess sein,
bis sie zum Erfolg kommt. Vieles geht ja auch automatisiert. Also,
ja, genau.
Ne, das ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit da sitzt und wartet, sondern es geht ja schon sehr automatisiert.
Genau, genau. So, was würdest du beim Entsorgungsdienstleister prüfen, wo wir schon bei dem Thema sind?
Gut, da würde ich den Prozess verstehen wollen. Mhm. Wie funktioniert das von der Annahme der, also wenn wir jetzt unsere Datentonnen, wo wir die halt hier bei uns im Archiv rumstehen, die halt verschlossen sind, wo ich dann größere Mengen Papiermüll, der vertraulich ist, reinpacken kann. Wie funktioniert der Prozess von der Übernahme der Tonne hier bei uns bis zur Entsorgung?
Genau.
Typischerweise sind die auch zertifiziert und werden regelmäßig geprüft.
Ja.
Aber wie ich eben richtig. Ja schon mal sagte, ist das ein dankbarer Lieferant, um das mal zu üben, weil die kennen das.
Ja, genau, genau.
Richtig. Und dann, man kann natürlich auch einfach mal dem Auto hinterherfahren. Also wenn hier unser Dienstleister kommt, könnte ich ja mal sagen, okay, ich fahre dem mal hinterher und guck mal, wie die so arbeiten.
Stimmt, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Könnte man machen, ja.
Ja. Da hatte ich ja mal bei einem Audit, hatte ein Kollege eine, vielleicht hört er das, den Podcast sogar.
Okay.
Ich weiß es nicht. Der hatte eine offene Datentonne gefunden, also die stand in der Abteilung rum und seitdem kann ich an keiner Tonne mehr.
Ach so,
also
ja,
das
okay,
Schloss war nicht verschlossen.
Ja,
seitdem kann ich an diesen Tonnen nicht mehr vorbeilaufen bei den Audits, ohne zu gucken, ob die abgeschlossen sind. Also,
Ah, okay. Aber das war auch im Unternehmen oder war das tatsächlich irgendwo?
Bei einem Audit
stand
da halt diese Tonne und hat gesagt, oh ja, ist ja toll, ihr habt Datentonnen und dann einfach mal dran gerüttelt und das Ding ist aufgegangen. Es war halt, stand da halt Mutterseelenanleihen rum und mit quasi nicht verschlossenem Deckel. Ne?
Hm. Ja, ich verstehe, ja.
Ja, seitdem kann ich an diesen Dingern nicht vorbeigehen, ohne zu gucken, ob sie auf sind. Aber ich bin in Behandlung deswegen.
Das ist tatsächlich?
Ja, ja.
Das ist eigentlich eine gute Eigenschaft für einen Auditor, überall reinzugucken.
Genau.
Dann sind wir auch schon am Ende, ne?
Ich denke schon. Ich glaube, also viel mehr steckt da eigentlich nicht dahinter.
Genau.
Klingt jetzt ganz einfach, macht aber eine Menge Arbeit, wenn man viele Lieferanten hat.
Ne? Richtig, genau. Schon alleine diese Bewertung, das macht schon jede Menge Arbeit, sich genau anzugucken, ist das jetzt überhaupt ein kritischer Lieferant in dem Zusammenhang auch, ne? Also welche, wie stufe ich den ein im Hinblick auf Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und solche Sachen, ja.
Aber da überhaupt erstmal dran zu denken, ist schon der erste richtige Schritt.
Genau.
Also
genau.
Alle Lieferanten gleich behandeln, ist nicht gut. Also wenn ich nur zwei Lieferanten habe, ist es egal, okay, aber wenn ich 2.000 oder 20.000 Lieferanten habe, dann ist das einfach nicht mehr nicht möglich, das so quasi alle Lieferanten über einen Kamm zu scheren. Das funktioniert dann nicht.
Nee, genau. Das ist auch einfach zu viel Aufwand. Und naja, alle sprechen davon, dass es sowieso durch die ISO 27001 so viel zusätzlichen Aufwand gibt. Und dann kann man sich das da auch an der Stelle sparen. Ne?
Ja, genau. Ja. Richtig.
Genau. Also wir haben leider nichts für die Shownotes diesmal.
Nee. In der Norm steht eigentlich alles drin. Es gibt eine Menge Freiheitsgrade. Also die Unternehmen können sich selber ja quasi gestalten, wie sie das Ganze machen möchten.
Genau.
Deswegen, mir fällt jetzt auch spontan nicht noch irgendwas ein, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich mal was gelesen, was so richtig gut war. Also außer jetzt hier unser Podcast, würde ich sagen, gibt es keine vernünftigen Quellen. Ja.
Genau.
Gut, dann sind wir durch, glaube ich, oder?
Ja, perfekt.
Dann ja, vielen Dank.
Ja, ne?
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Mir auch und vielen Dank euch fürs Zuhören und wir freuen uns jederzeit über Feedback, Wünsche oder was auch immer euch noch einfällt an podcast@isms-x-plane.de. Wir freuen uns tatsächlich auch über Anregungen für Themen.
Genau. Und auch über Kommentare unter YouTube. Bisher hat sich da noch so gar nichts getan bei unseren Folgen.
Ja,
also noch sehr wenig. Also wir freuen uns auch über positive Kommentare.
Wir freuen uns nur über positive Kommentare.
Ja, schon schön, ja.
Genau.
Alles klar.
Genau, dann
vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ne?
Genau,
ja.
Bis dann.
Tschüss.
Abbott. Gemeinsam Freiräume schaffen.